Schönen guten Morgen. Du hast es schon angesprochen, Dietmar, bald ist Himmelfahrtslager, Hila. Und ich muss sagen, ich freue mich dieses Jahr richtig drauf, vor allem an die Abende, wenn man am Lagerfeuer sitzt und das so ein bisschen den Tag ausklingen lassen kann, wenn die Kinder alle im Bett sind. Wenn sie gehen, überhaupt, ja. Und was ich besonders mag, ist, wenn man unter freiem Himmel abends sich aufhalten kann. Und wenn es, hoffe ich, nicht bedeckt ist, sondern man die Sterne sehen kann, wenn man nach oben schaut. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so irgendwo in der Heide unterwegs ist und es ist nachts und es fühlt sich so an, als wären die Sterne ganz nah dran an einem. Als würde man so fast danach greifen können. Die Sterne ganz nah. Sterne kann man leider nicht anknipsen oder ausknipsen, wenn man sie mal braucht, um eine romantische Stimmung zu haben. Man kann aber Kerzen anzünden, man kann LEDs anmachen. Es gibt verschiedene Arten, Licht zu machen. Ja, Energiesparlampen sind mein großer Favorit. Und der meiner Frau sind Lichterketten. Ich weiß nicht warum, sie findet es schön. Ich sage immer, das sind Staubfänger. Aber wir sind dann noch am Diskutieren. Licht erfüllt nicht nur einen Zweck, ja, es macht hell, sondern es macht auch was mit uns. Im Winter, wenn es trübe ist und dunkel, dann sind wir manchmal so ein bisschen griescremig unterwegs und in gebückter Haltung und alles ist doof und irgendwie ist alles komisch. Und wir merken, der Sommer kommt, es ist lange hell, da kehrt so eine Lebensfreude zurück und wir fühlen uns gut und stark und wir fühlen uns einfach wohl und das tut gut. Licht macht was mit uns. Und in der Bibel, was soll ich sagen, da finden wir auch was übers Licht. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, was es bedeutet, Licht zu sein. Ich lade euch ein, die Bibel mit mir aufzuschlagen. Ich möchte zwei Texte heute mit euch lesen. Und ich denke, ihr kennt wahrscheinlich beide. Der erste steht in Johannes 8, Vers 12. Johannes, Kapitel 8, Vers 12. Da sagt Jesus zu den Leuten: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Der zweite Text steht etwas weiter vorne, wir behalten den mal im Kopf, in Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5 und da ab Vers 14. Da steht: Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einem Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genau so lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Zwei spannende Texte, wir werden uns die Texte ein bisschen genauer anschauen. Aber zuerst möchte ich mit euch heute zwei Bilder von zwei Künstlern betrachten. Und das erste Bild möchte ich bitten, dass es mal an die Wand geworfen wird. Wer kennt dieses Bild? Das ist ein sehr berühmtes Bild. Wer kennt das? Ja, wer hat es gemalt? Van Gogh. Van Gogh, jawohl. Das ging sehr schnell, war auch kein Rätsel, es gab nichts zu gewinnen, aber es hat trotzdem Van Gogh gemalt. Wer war Van Gogh? Van Gogh ist in einer Pfarrersfamilie groß geworden und hat eine strenge religiöse Erziehung genossen. Und neben der Religion gab es in der Familie ein zweites großes Interesse und das war die Kunst. Ja, also der Pfarrer, die Pfarrersfamilie hat die Religion und die Kunst für sich auserkoren und so kam es auch, dass der junge Vincent van Gogh eine Ausbildung in einer Kunsthandlung absolvierte. Man hat ihn dahin geschickt und er hatte großes Interesse für die Kunst, aber er war so ein eigenbrötlerischer Typ und deswegen hat er sich für den Verkauf nicht geeignet und dann, ja, man hat dieses Arbeitsverhältnis dann relativ schnell wieder beendet. Und so hat er gesagt, okay, dann widme ich mich eben dem zweiten Interesse. Und das war die Theologie. Und so hat er das Studium der Theologie begonnen. Und das hat er auch wieder ziemlich schnell abgebrochen, weil er die Universität als einen Ort bezeichnete, wo lauter Pharisäertum gezüchtet wird. So schreibt er es. Naja, aber ganz wollte er das nicht aufgeben und so ist er auf ein Seminar gegangen für Laienprediger. Und dort wurde er als ungeeignet eingestuft. Man hat ihm gesagt, sorry, du kannst dich nicht unterordnen, du eignest dich für diesen Beruf nicht. Aber Vincent wollte nicht aufgeben. Ja? Und hat gesagt, nein, das ist mein Traum und ich will das machen. Und so hat er angeheuert in den Steinkohlerevieren Belgiens als Pfarrer. Und dort wurde er eingestellt, hat eine Zeit lang gearbeitet und irgendwann haben seine Vorgesetzten das mit einem kritischen Auge betrachtet. Ja, er hat sich so sehr mit den Bergleuten identifiziert, dass er bald so aussah wie sie, dass er bald so rumlief wie sie, er hat sich selbst vernachlässigt und irgendwie meinten die Leute dann, das geziemt sich nicht für einen Pfarrer. Und sie haben ihn entlassen. So kam es, dass der junge Vincent van Gogh zweimal von der Kirche zurückgewiesen wurde. Und das hat er zum Anlass genommen, sich selbst von der Kirche abzuwenden und schließlich nur noch der Kunst zu widmen. Er hatte dann 10 Jahre, in denen er 800 Gemälde, 1000 Zeichnungen erstellte, bevor er mit 37 Jahren starb. Und nur wenige Bilder verkaufte Van Gogh, während er noch lebte, sodass er die meiste Zeit seines Lebens in Armut verbrachte. Ja, und heute kann man seine Bilder eigentlich nicht mehr kaufen, weil man sie nicht bezahlen kann. Die Biografie und viele seiner Briefe, die er an seinen Bruder geschrieben hat, lassen uns seine Bilder besser verstehen. Und so auch dieses eine Bild, das den Namen Sternennacht trägt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Bild anschaust. Wenn ich auf dieses Bild schaue, dann muss ich sagen, es strahlt so eine Ruhe aus. So ein idyllisches Dorf, mitten in der Nacht. Dann dort ein paar Lichter, die Sterne oben drüber, der Mond scheint. Das ist irgendwie ein Bild, wo ich sage, ach, schön, das ist toll. Die Farbe, die in diesem Bild eine prominente Rolle einnimmt, ist die Farbe Gelb. Und die hat für Van Gogh eine besondere Bedeutung. Es ist die Farbe des Reinen und des Göttlichen, des Übernatürlichen. Sie findet sich hier in den Sternen, in anderen Bildern, in der Sonne und in den Sonnenblumen. Und er schreibt auch in einem seiner Briefe, dass er zwar mit der Kirche gebrochen hat, aber seine Sehnsucht nach Gott hat ihn immer wieder angetrieben, auch solche Bilder zu malen. Und so thront die Farbe, die Gott symbolisiert, über diesem Bild. Und wenn wir den Blick von Himmel auf das Dorf senken und darunter schauen, dann fällt auch etwas auf. Ich habe es, glaube ich, in der Ecke gehört. Kannst du es laut sagen? Der Kirchturm überragt alles, das ist das eine. Und was ist bei der Kirche noch auffällig? Sie ist dunkel. Die Kirche hat keine Lichter. Ja? Es brennt kein Licht in der Kirche. Aber das Licht brennt wo? In den Häusern der Menschen. Vielleicht ist es eine Botschaft von Van Gogh, wie er es erlebt hat. Gott wohnt nicht in der Kirche, er wohnt in den Herzen der Menschen. Ich möchte euch ein zweites Bild zeigen, das naja, wie kann man sagen, nicht ein billiger Abklatsch des ersten ist, aber es ist angelehnt an das Bild, was wir vorher gesehen haben. Dieses Bild, das wirkt viel weniger ruhig und entspannt auf mich. Ja, irgendwie hektisch, irgendwie so als nicht harmonisch, das unruhig. Und es ist ein Bild, der Künstler heißt Ron English und er hat dieses Bild von Van Gogh mit Symbolen unserer Zeit versehen. Die Sterne leuchten noch immer in der dunklen Nacht, aber es wirkt alles weniger harmonisch. Das Dorf wirkt irgendwie surreal. Mickey Maus läuft durchs Dorf, ein Hamburger Lokal steht auch nachts offen, man fährt mit dem Auto herum, King Kong hat hier eine Frau im Würgegriff und mit der anderen Hand hält er das McDonald's M, was auf dem Kirchturm thront. Nun, jetzt ist die Frage, was bitte will uns der Künstler mit diesem Bild denn sagen? Man kann ja immer alles Mögliche interpretieren, aber das, was wir sehen, ist, dass sich nicht die Natur und Harmonie hier wiederfinden, sondern dass etwas anderes ins Bild drängt. Fast Food, Mobilität, Hollywood. Für mich sind das Symbole und ein Ausdruck unserer Konsumgesellschaft. Es beschreibt das Leben, wie wir es erleben, so wie die Welt heute ist. Auch an dieser Stelle finden wir ein interessantes Detail, wenn wir uns die Kirche mal genauer anschauen. Was fällt uns auf? Die ist schon hell, ja? Und was noch? Da ist kein Kreuz. Hurra, wir haben eine Kirche, aber oh nee, da ist kein Kreuz, ja? Leider kommt das durch die Qualität hier nicht ganz so gut rüber, aber das Licht, was in der Kirche leuchtet, ist nicht das, was Van Gogh im Himmel bei den Sternen verwendet hat und sich auch in den Häusern der Menschen wiederfindet. Es ist ein grelles, weißes Neonlicht. Ja. Das heißt, wir finden Licht in der Kirche und was wird angebetet? Es ist leider nicht der Gekreuzigte. Es ist, tja, das McDonald's M. Es geht heute nicht um Fast Food, keine Sorge. Das ist sowieso keiner. Aber es scheint hier etwas anderes zu symbolisieren. Nicht das Kreuz wird angebetet, sondern das Symbol einer Fast Food Kette drückt es aus, worum es hier geht. Um Konsum. Und Hollywood, ja, King Kong, bestimmt, was gut ist. Er hat uns fest im Würgegriff. Und das Licht, haben wir schon gesagt, dass es trägt nichts Natürliches in sich, nichts Göttliches. Da ist nichts von dem Reinen, wie Van Gogh es gemalt hat, sondern es ist künstlich, es ist menschlich und es sticht im Auge, wenn man reinschaut. Ich habe, als ich dieses Thema vorbereitet habe, zwei Gedanken gefunden, die möchte ich euch heute mitgeben. Der erste Gedanke trägt die Überschrift Konsum als Spiritualität. Also, wie ich mein geistliches Leben lebe. Und wenn ich dieses Bild betrachte, dann hat die Religion bzw. Gott keinen Platz mehr. Das, was den Menschen glücklich machen soll, das, was ihn froh werden lassen soll, das ist nicht in der Kirche zu finden. Das bringt uns der Konsum. Das bringt uns das, was wir kaufen können. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja gut, ja, wir leben zwar in so einer Gesellschaft, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, was hat es denn mit mir zu tun? Ich möchte euch mal ein banales Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich bin eigentlich kein technikaffiner Mensch. Ja? Also man kann mich jagen, ich habe da wenig Verständnis von diesen Dingen. Aber seitdem es iPhones gibt, bin ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin schon Fan von diesen Dingern. Das iPhone ist schon ein cooles Gerät und als das dann auf den Markt kam, habe ich gesagt, oh, so eins will ich auch haben. Und ich habe mir das dann bestellt und einen neuen Vertrag gemacht, bestellt, und dann bekam ich das nach Hause. Und das blöderweise kam das einen Tag, bevor ich auf eine Jugendfreizeit gefahren bin. Und das ging damals durch Skandinavien, und dann dachte ich so, nee, da willst du nicht dann ein neues iPhone mitnehmen. Und habe mir gedacht, nee, ich mache das auf, wenn ich nach Hause komme, sozusagen als Belohnung. Ja? 2 Wochen unterwegs, und wenn dann die Anstrengung vorbei ist, dann komme ich nach Hause und dann mache ich mein iPhone auf. Und ihr könnt es nicht glauben, wir waren 2 Wochen in Skandinavien unterwegs mit kleinen Bussen, und ich hatte 9 Jugendliche bei mir im Auto sitzen, und ich habe die 2 Wochen lang terrorisiert mit einem Spruch, der sich wie folgt anhört: Wisst ihr, was auf mich wartet, wenn ich nach Hause komme? Mein neues iPhone. Ja, die waren auch ein bisschen begeistert und haben sich mit mir gefreut. Das hat innerhalb der 2 Wochen ein bisschen abgenommen, natürlicherweise. Aber es war für mich irgendwie 2 Wochen Vorfreude, um ein bescheuertes Telefon aus der Packung rauszunehmen. Aber ich bin nach Hause gekommen, und nachdem die Arbeit getan war, habe ich mich nachts hingesetzt, habe eine Kerze angezündet und habe die Verpackung aufgemacht. Und dann habe ich mein iPhone in der Hand gehabt. Und ich bin ganz ehrlich, ich war schon ein bisschen glücklich. Das war toll, so ein schickes Telefon zu haben. Jetzt weiß ich, dass ihr alle nicht so seid. Dass Konsum hier keinen glücklich macht. Dass keiner sich freut, wenn er sich mal was Neues kauft. Vor allem die Frauen nicht. Shoppen macht ja todunglücklich. Wisst ihr was? Wir lügen uns selbst in die Tasche und überall sonst hin, wenn nur einer hier sagen würde, das bedeutet mir nichts. Dann würdet ihr alle nicht so schick aussehen heute Morgen. Und dann hättet ihr den eine oder andere Kleinigkeit, die ihr euch mal gegönnt habt, auch nicht zu Hause. Ja, wir leben in einer Konsumgesellschaft und wir können dankbar sein, dass es uns so gut geht. Aber habt ihr euch schon mal wirklich hinterfragt, was macht das mit mir? Kann Konsum mich wirklich glücklich machen? Ja, wenn ich der Werbung und den Plakaten vertraue, dann brauche ich nur irgendwas Schönes zu kaufen und dann wird mein Leben super. Und wie lange hält dieses Super an? Ein paar Tage? Vielleicht eine Woche? Ja, und dann brauche ich ein neues Super, damit es mir wieder ein bisschen besser geht. Ich glaube, dass Konsumgüter eine Art Ersatzreligion werden können. Und die Frage, die ich mir stellen muss, wie gehe ich damit um? Und das sage ich euch nicht. Das müsst ihr selber herausfinden. Ein zweiter Gedanke, der trägt die Überschrift Spiritualität als Konsum. Und vielleicht ist das der christliche Zugang zu diesem Bild. Oder man kann sagen, wir setzen uns die Kirchenbrille auf und schauen mal, wie wir dieses Bild interpretieren können. Kann es sein, dass sich der Konsumgedanke auch darauf überträgt, wie ich mein Leben mit Gott lebe? Wie ich mein Leben mit Gott gestalte? Wie mein tägliches Leben mit unserem Schöpfer aussieht? Wir sind es ja gewohnt, Tag ein und Tag aus zu konsumieren. Ja, wir werden voll getrönt mit irgendwelchen Dingen. Und ich behaupte, dass Konsumieren das Gegenteil von Engagieren ist. Also als einfaches Beispiel, wir gehen ja lieber in den Gottesdienst, setzen uns hin, hören uns was an, gehen dann wieder nach Hause, als zu sagen: Ja, gibt es heute Morgen eine Aufgabe? Wird noch einer gebraucht für die Lektionsgruppe? Haben die Kinder, sind die alle versorgt? Soll ich heute einen Kuchen backen für die Jugendstunde? Ist doch meistens so, oder? wenn ich in einen Gottesdienst gehe, bei der ich mir die Frage stelle, was nehme ich heute für mich mit, dann stelle ich mir die Frage, gehen wir in einen Gottesdienst oder befinden wir uns in einem Ich-Dienst, in dem es um mich geht, dass ich mich wohlfühle, damit es mir gut geht. Als Konsument kann ich sagen, ja, der Gottesdienst, der soll mir dienen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann zapp ich einfach weiter und guck, wo gibt es noch ein anderes tolles Programm. Ich möchte aus dieser Bilderbetrachtung ein Zwischenfazit ziehen und dann zu den beiden Texten aus der Bibel kommen, die wir vorhin gelesen haben. Erstens mit Van Gogh möchte ich sagen, wenn die Kirche ihrem Auftrag nicht nachkommt, dann ist sie ein kaltes Gebäude ohne jegliche Bedeutung. Und mit dem Bild von Ron English möchte ich sagen, wenn Gottesdienst bedeutet, ich hole mir meine geistliche Ration für die Woche ab, da muss ich mich und meine Konsumhaltung hinterfragen. Was bedeutet es also, Licht sein? Und ich würde vorschlagen, wir gehen auf das vorige Bild. Das wirkt ein bisschen angenehmer, wie ich finde. Was sagen uns diese beiden Bibeltexte? Und ich rufe uns den ersten in Erinnerung. Wir haben gelesen, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Diesem Text kann man ja ein paar grundlegende Informationen entnehmen. Erstens, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn er das so sagt, bedeutet es, dass Gott selbst das Licht ist. Ja, man braucht also nicht spekulieren, wer ist es oder woher kommt es oder warum ist es da. Es ist einfach eine Aussage, eine Tatsache, die so anzunehmen ist, wie sie da steht. Gott selbst ist das Licht. Zweitens sagt der Text darüber hinaus, dass das Licht eine Funktion hat. Und diese Funktion lautet, das Licht soll zum Leben führen. Licht ist also nicht nur für sich selbst da. Licht ist nicht da, damit es irgendwie hell ist oder strahlt oder irgendwie sonst irgendwas, sondern Licht hat eine Funktion. Licht hat etwas Lebensbejahendes, etwas Lebensspendendes. Und wenn wir an die Photosynthese denken, dann kommt uns das vielleicht gar nicht so abwegig vor. Ohne Licht kein Leben. Das wissen wir aus der Biologie und das stimmt auf jeden Fall für unser geistliches Leben auch. Ohne Jesus kein Leben. Und drittens steht ja auch, wenn man Jesus nachfolgt, dann hat man dieses Licht. Und das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen manchmal, oder? Was heißt denn, ich habe das Licht? Heißt das, ich besitze es? Heißt das, ich bin auch so ein bisschen wie Jesus? Heißt das, Jesus ist mir ganz nahe? Was heißt es, das Licht zu haben? Vielleicht klingt das komisch. Es steht aber so da. Wenn ich Jesus nachfolge, dann habe ich dieses Licht. Dann werde ich zum Lichtträger. Dann soll ich selbst Licht sein. Und das sagt Jesus ja auch in seiner Bergpredigt. Und das ist der Text, den wir am Anfang auch gelesen haben. Da haben wir gelesen, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg und so weiter. Und wir lesen diesmal, dass wir das Licht sind. Jesus macht eine klare Ansage und sagt seinen Zuhörern, und ich sage euch heute Morgen, wie Jesus seinen Zuhörern, ihr seid das Licht. Jesus sagt, ihr seid das Licht. Und wen meint er damit? Mich. Jesus spricht uns hier direkt an. Ohne Umschweife, ohne Larifari. Jesus sagt, zu dir, du bist das Licht. Und dann sagt er weiter, alle sollen dieses Licht sehen können. Ja, versteckt es nicht irgendwo, nicht unter einem Gefäß oder hinter einer verschlossenen Tür, sondern das Licht soll so strahlen, damit alle sehen können. Spannend, oder? genauso unübersehbar wie eine Stadt. Und dann sagt er auch, was dieses Licht ist. Und was sagt der Text, was dieses Licht ist? Dass alle Menschen sehen können? Schaut noch mal rein, Matthäus 5. Das sind unsere guten Taten. Und diese guten Taten, die sollen alle Menschen sehen können. Das heißt, das Licht, das leuchtet aus uns heraus, das sind die guten Taten, die wir tun. Und diese guten Taten haben einen Zweck. Und was für ein Zweck ist das? Sag's laut. Diese guten Taten sollen die Menschen dahin bringen, Gott zu loben und zu preisen. Ist das nicht ganz schön herausfordernd? Ich wurde heute Morgen gefragt, ich war schon relativ früh da, ich dachte, ihr fangt um 9:30 an. Ich wurde heute Morgen gefragt, hast du auch feste Speise für uns? Und ich habe geantwortet, feste Speise ist es dann, wenn das, was ihr hört, umgesetzt wird. Ich kann euch was vom Licht der Welt erzählen und ich kann euch erzählen, dass hier in der Bibel drinnen steht, dass wir angehalten sind, unser Licht leuchten zu lassen, ja, die guten Taten leuchten zu lassen, damit die Menschen Gott preisen. Das kann ich euch 3 Stunden lang erzählen. Und da mache ich euch noch ein paar Videos, ein paar DVDs, die könnt ihr euch zu Hause nochmal angucken. Obwohl ihr es schon lange wisst, ist die einzige Frage nicht, wie lange guckt ihr euch so eine DVD an? Und wie oft sage ich euch, dass wir Gutes tun sollen? Die Frage ist die einzige Frage. Und da wird diese predigtfeste Speise, die einzige Frage ist, wo und wann und wie setzt du das um, was du hörst? An welcher Stelle leuchte ich? Ich möchte diese beiden Texte mal zusammenbringen. Ja, Jesus sagt, ich bin das Licht und an der anderen Stelle, ihr seid das Licht. Und ich stelle mir folgende Frage, Jesus, ja, ist das Licht der Welt. Der hat auf vieles verzichtet. Er hat ein Leben im Dienst der anderen geführt. Er hat sich erniedrigt. Und am Ende ist er sogar gestorben. Dann frage ich mich, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, sagt er dann mir, dass ich auf vieles verzichten soll? Dass ich ein Leben im Dienst der anderen führen soll? Dass ich mich vielleicht manchmal erniedrigen muss? Dass ich von meinem hohen Ross vielleicht manchmal auch runterkommen muss? Dass ich vielleicht auch mal leiden muss? Und vom Sterben möchte ich hier gar nicht reden. Jesus sagt, ich bin das Licht. Und er sagt auch, du bist das Licht. Ich möchte diese beiden Texte und die Interpretation der Bilder zusammenbringen. Und wir erinnern uns an Van Gogh und die dunkle Kirche in der Nacht, die nicht leuchtet, die einfach nur dasteht, als wäre sie irgendein Kulturdenkmal. Ist es nicht die Aufgabe der Kirche, der Adventgemeinde Lüneburg, Licht zu sein, sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen, sondern sich zu fragen, wo können wir strahlen, wo können wir Gutes tun, wo können wir für die anderen da sein? Und es geht nicht um diese Mauern, um dieses Gebäude, es geht um jeden Einzelnen. Nicht der Ziegelstein ist gefragt, sondern die Menschen sind gefragt. Die, die hier ein- und ausgehen, sie dürfen ihren Beitrag leisten. Und ich muss auch eins sagen, jetzt in der Vorbereitung zum Himmelfahrtslager, ich bin manchmal begeistert, wie viel Ehrenamtliche es gibt, die sich für Pfadfinderarbeit einsetzen. Es ist unwahrscheinlich, was hier geleistet wird. Damit Kinder ein paar Tage ein großartiges Highlight erleben können. dass sie in der Natur draußen sein können, dass sie ein Abenteuer erleben können und dass sie, wie ich hoffe und wie viele von uns hoffen, dass sie eine Begegnung mit Gott haben. Und ich staune über dieses Engagement und ich bin begeistert davon. Genau so soll die Kirche Licht sein in dieser dunklen Welt. Die Menschheit soll erfahren, wer ihr Erlöser ist. Die Gebrochenen sollen aufgerichtet werden, den Armen soll geholfen werden und wir sollen Verantwortung für unser Leben und für das unserer Nächsten übernehmen, ohne Ausrede. Wir hatten vor ein paar Monaten, letztes Jahr, eine Jugendaktionswoche geplant und wir wollten das genau eine Woche lang mit Jugendlichen machen. Unsere Sinne dafür schärfen, was der Nächste von uns braucht, wie wir Licht sein können, wie wir für andere da sein können. Es sollte eine Woche auch sein, wo auf Konsum verzichtet wird, wo bewusst der Dienst für den anderen im Mittelpunkt stand. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Ich musste diese Veranstaltung absagen. Warum? Weil sich eine Handvoll Jugendlicher gemeldet hatte nur. Eine Woche der Ferien zu opfern, um für andere da zu sein, war für die meisten ein zu großes Opfer. Warum können die Jugendlichen das nicht? Warum wollen sie es nicht? Liegt es an uns, an den Erwachsenen? Ich frage mich, ich habe zwei kleine Kinder, meine Tochter wird 4, nächste Woche. Und mein Sohn ist 1,5. Der läuft zurzeit gerade mit dem Gipsarm rum. Sieht sehr männlich aus. Und ich frage mich, wie gestalte ich mein Leben, damit ich ein Vorbild sein kann? Damit meine Kinder nicht von mir lernen, dass ich ein gestresster Prediger bin, der ständig nur von A nach B fährt, sondern dass ich ein Kind Gottes bin, dessen Anliegen es ist, Licht zu sein. Ich möchte euch etwas erzählen, was mir passiert ist. Nicht als ein Beispiel dazu stehen, aber es ist mir einfach passiert und ich möchte es euch erzählen. Ich war auf dem Weg, ein paar Freunde haben mich eingeladen, sie haben gesagt, komm, wir schauen uns ein Champions League Spiel an, Dortmund gegen irgendeine andere Mannschaft, das war im Winter. Und wurde nicht übertragen und wir haben uns da getroffen in so einer Sportsbar und wollten uns das dort anschauen. Und ich musste also mit dem Auto nach Hannover reinfahren und es war alles ziemlich knapp und war schon stockfinster draußen, Winter, es war kalt, es hat Minusgrade gehabt und ich fahre auf der B65, das ist eine relativ stark befahrene Bundesstraße Richtung Hannover, fahre ich zügig entlang und merke plötzlich, im Augenwinkel sehe ich, wie jemand mit dem Fahrrad im Straßengraben steht. Und das zieht so an mir vorbei und plötzlich merke ich so, Moment mal, da ist kein Fahrradweg. Der sah so aus, als hätte er irgendwie einen Unfall gehabt oder so. Und ich gerade am Beschleunigen, ich muss nach Hannover. Und dann ist Folgendes bei mir so durch den Kopf gegangen. Ich dachte so, naja, da fahren so viele Autos, da wird sich schon ein anderer drum kümmern. Ja, einer wird den noch sehen, nicht so wie ich im letzten Moment, sondern schon von Weitem und der kann dann da gemütlich ranfahren und diesem Menschen helfen. Ja, und dann dachte ich so, ja, der stinkt sicher nach Alkohol. Ja, das ist so eine Alkoholleiche, der ist irgendwo ins Wirtshaus gegangen und dann tralala und dann selbst schuld, ja? Wenn einer Alkohol trinkt, selbst schuld. Dann liegt er halt im Straßengraben. Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, 2045, die warten nicht auf mich. Der Schiri pfeift an, ob er will oder nicht. Sorry, aber ich habe was anderes vor. Okay, ich gebe es jetzt zu, ganz öffentlich. Ich habe nichts davon gedacht. Ich habe gebremst, habe versucht umzudrehen, das war relativ kompliziert alles, bin dann zurückgefahren, stand dann auf der anderen Straßenseite, eher auf dieser Und ich habe dann irgendwann habe ich es geschafft, die Straße zu überqueren, bin hingelaufen zu dem Mann und das war wirklich ein älterer Herr mit dem Fahrrad da. Der stand immer noch so da wie ein paar Minuten vorher und ich schaue ihn so an und sage, alles klar bei Ihnen, wo wollen Sie denn hin? Sagt er, ja, ich will nach Hannover. Sag ich, ja, von wo kommen Sie denn? Ja, Stadt Hagen. Ja, da sind so circa 40 Kilometer. Ein Mann, also der war mindestens 75. Und es war stockfinster und wir haben uns dann so ein bisschen, der war verwirrt, es war dunkel geworden, der hat den Weg nicht mehr erkannt und dann stand er da und wusste nicht, was er machen soll. Und dann habe ich ihn gefragt, wo er genau hin muss, das war noch in ganz im Norden von Hannover, sage ich, gut, komm, wir probieren das, ich versuche das Fahrrad hinten ins Auto reinzukriegen und dann bringe ich sie nach Hannover rein. Ja, ich mit zwei Kindern sitzen, Auto war voll noch mit irgendeinem Zeug vom Wochenende. Ich habe eine halbe Stunde, glaube ich, rumgefriemelt da und habe das Fahrrad dann reinbekommen und irgendwann sind wir dann nach Hannover gefahren. Und dann haben wir uns unterhalten. Und er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, von wo er kommt und was er so erlebt hat und was ihn so geprägt hat. Und ich muss zugeben, ich habe ihm nicht erzählt, dass ich Pastor bin. Ich habe ihm auch nichts von Jesus erzählt. Aber am Ende sind wir da gestanden und ich habe ihm sein Fahrrad wieder aus dem Auto rausgeholt und habe es ihm hingestellt und am Ende stand er da auf dem Gehweg und dann nimmt er mich so in den Arm, drückt mich, hatte Tränen in den Augen und sagte mir, dass man das heute noch erlebt. Ist das Licht sein? Ich erzähle euch das nicht, das habe ich vorhin auch schon gesagt, nicht, weil ich mich da als Beispiel hinstellen möchte, aber weil ich glaube, dass uns Gott manchmal eine Situation hinwirft. Und dann ist es meine Entscheidung, ob ich sage, heute nicht, boah, der stinkt sicher, oder sonst irgendwas. Sondern wo es darauf ankommt, dass ich mich entscheide, dafür jemandem zu helfen, der mich in dieser Situation braucht. Indem ich dieser Aufforderung, Licht zu sein, nachkomme, ohne Wenn und Aber und ohne Verhandlung und ohne Bedenken. Ich glaube, dass das ist, was hier gefordert wird. Manchmal passiert sowas rein zufällig und dann kommt es manchmal darauf an, wie unsere Sinne geschärft sind. Ich weiß leider nicht mehr die genaue Zahl, aber ich habe gelesen, wir trainieren auch unser Hirn in diesen Entscheidungen. Und wenn man sich eine bestimmte Anzahl von Entscheidungen gegen Lichtsein entscheidet, dann ist das Hirn darauf trainiert, sich immer so zu entscheiden. Das heißt, ich lerne für mich und trainiere mich, entweder zu helfen oder nicht zu helfen. Und manchmal passiert es zufällig und manchmal muss ich mich dafür entscheiden, in einem Projekt mitzuarbeiten, mich zu engagieren in meiner Gemeinde, in meiner Kirche, in meinem Dorf, da wo ich eben lebe und arbeite. Vielleicht denken wir auch und sagen mit dem Bild von Ron English, vielleicht ist es Zeit, mich und meine Konsumhaltung zu überprüfen. Mich zu fragen, was macht Konsum mit mir? Wie prägt es mich? Wie hat es auch eine Auswirkung auf mein Leben? Nämlich in dem Sinne, wie ich mein Geld verwende, wofür ich meine Zeit verbrauche und wie ich mich auch hier zum Beispiel engagiere. Rick Warren hat Folgendes gesagt. Er sagt, die Kirche ist der Leib Christi. Das stimmt auch so, steht in der Bibel und das glauben wir. Und dann sagt er weiter, aber es ist, als ob die Hände und Füße amputiert wurden und nur noch ein großer Mund da ist, der sagt, wogegen. Die Frage ist, wofür setze ich mich ein? Die Frage ist, wofür brenne ich? Und wofür leuchtet mein Licht? Eine letzte Anekdote. Und dann ist die Predigt zu Ende. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal, waren wir als Familie zu viert beim Laternenumzug in Gehrden. Das ist eine ganz kleine Stadt bei Hannover, wo wir leben. Und da waren wir also zum ersten Mal so als Familie dann zu viert unterwegs. Ja, mein kleiner Sohn lag noch im Kinderwagen und meine Tochter lief neben uns und vorne die Feuerwehr und die hat Laternenlieder gespielt und hinter hunderte Kinder mit ihren Eltern und die haben alle fleißig mitgesungen und sind da diese Prozession da lang gegangen. Und meine Emilia, meine Tochter, die kannte natürlich alle Lieder und sie hat, das kann ich hier ganz objektiv sagen, sie hat am lautesten und am schönsten von allen gesungen. Ist wirklich so. Und ein Lied, das ihr kennt, das hat sie auch ganz laut und schön gesungen, das ist das Lied »Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir, dort oben, dort leuchten die Sterne und unten leuchten wir als Adventgemeinde Lüneburg, leuchten wir als ich, als Alex aus Gehrden, du als Gemeindeglied hier. Jedes Licht hat einen anderen Zweck, aber alle haben eine Aufgabe und das ist Leuchten. Und das wünsche ich euch, dass ihr Licht seid. Amen.